Deutschlandfunk. UEFA Fußball Europameisterschaft.
Tja, und zu dieser schönsten Nebensache der Welt ist jetzt Benedikt Kandinsky im Studio.
Ja, und heute Nachmittag könnte die Slowakei als nächstes Team den Einzug in die K.O.-Phase klarmachen. Im ersten Spiel feierten die Slowaken ja einen überraschenden 1:0-Sieg gegen Turniermitfavorit Belgien. Schon 2021 ist die Slowakei mit einem Sieg in die Europameisterschaft gestartet, dann aber ausgeschieden. Mittelfeldspieler Lukas Szaraslin glaubt, dass das Team aus der Vergangenheit gelernt hat.
Uns darf nicht das Gleiche passieren wie letztes Mal. Da haben wir nach dem Auftaktsieg gedacht, dass es leicht wird und sind dann doch noch rausgeflogen. Aber ich glaube, wir sind jetzt erfahrener und widerstandsfähiger.
Heute Nachmittag wartet die Ukraine, die ihr Spiel gegen Rumänien überraschend deutlich verloren hat. Für die geht es ab 15 Uhr dann also schon darum, weiter im Turnier zu bleiben. Das ist am Abend dann auch das Ziel von Polen und Österreich. Beide Teams haben in der Gruppe D ihre Auftaktspiele verloren. Beide sind damit zum Siegen verdammt. Jakob Rüger mit dem Ausblick aufs Spiel.
Egal ob Österreicher oder Polen, alle stellen sich die gleiche Frage. Kann er spielen? Polens Superstar und Torjäger zuletzt mit Muskelfaserriss außer Gefecht gesetzt. Lewandowskis Teamkollege Wojciech Szczęsny lüftet das Geheimnis.
Je mehr Führungsspieler wir auf dem Feld haben, desto besser. Roberts Leistung macht einen großen Unterschied aus und Österreich wird nicht glücklich sein, dass er fit ist. Die Tatsache, dass er auf dem Platz steht, wird uns schon sehr helfen.
Er soll den Unterschied ausmachen. Im Spiel mit dem Titel Verlieren verboten. Polen musste sich ohne Lewandowski zum Auftakt gegen die Niederlande mit 1:2 geschlagen geben. Nun droht das Vorrunden aus.
Ich würde nicht sagen, dass das Stress ist. Man spürt natürlich das Adrenalin und die Aufregung. Aber das ist eher eine großartige Möglichkeit für uns und kein Stress per se zu diesem Zeitpunkt.
Der Verlierer kann schon einmal die Koffer packen. Die Österreicher galten zu Turnierstart als Geheimfavorit und starteten mit einem 0:1 gegen Frankreich ins Turnier. Das vorgezogene Endspiel der beiden sieglosen Teams in der schweren Gruppe D sieht Österreichs Trainer Ralf Rangnick gelassen.
Dass du da irgendwann auch mal Spiele gewinnen musst, ist ja vollkommen klar. Deswegen ist es ja jetzt keine Situation, wo wir plötzlich sagen, oh, jetzt müssen wir plötzlich ein Spiel gewinnen. Das war von Anfang an klar, dass wenn wir weiterkommen wollen, dass wir auch mindestens einen, vielleicht sogar zwei der Gegner in der Gruppe schlagen müssen.
Österreich setzt auf ein ausgeglichenes Team, Polen auf seinen Superstar. Lewandowski könnte der Schlüssel in diesem wichtigen Spiel werden.
Und ab 21 Uhr stehen sich dann im Topspiel des Tages die Niederlande und Frankreich gegenüber. Zwei Mannschaften, die bei dieser Europameisterschaft ebenfalls um den Titel mitspielen wollen. Darüber spreche ich jetzt mit ARD-Reporter Thomas Kunze. Herr Kunze, bei den Franzosen dreht sich alles um Kylian Mbappé, genauer gesagt um seinen Nasenbeinbruch. Die Rede ist von der Nase der Nation. Wie stehen denn die Vorzeichen für einen möglichen Einsatz von Mbappé?
Ja, nicht so prall, muss man ganz ehrlich sagen. Hat gestern die Maske probiert im Abschlusstraining, Viertelstündchen. Da muss man sich dran gewöhnen. Außerdem tut's auch noch weh. Und was man jetzt hört heute Vormittag aus Frankreich, wird's wohl eher darauf hinauslaufen, dass er, und das wäre echt schon ein ziemliches Ding, auf der Bank Platz nehmen wird. Aber da kann man kein Risiko eingehen. Die Sicht ist eingeschränkt. Wie gesagt, es tut auch alles noch ein bisschen weh. Wenig trainiert, bis gar nicht trainiert. Und deswegen ist es durchaus denkbar, dass Kylian Mbappé heute mal zuschaut von Beginn an. Und Giroud beispielsweise in die Startformation rutscht im Sturmzentrum. Genug Tempo haben sie ohnehin auf dem Feld mit Dembélé beispielsweise. Aber so wie es aussieht, wird Mbappé fehlen.
Die Niederländer wurden im Auftaktspiel von ihren Fans ja getragen und konnten beim 2:1 Sieg gegen Polen überzeugen. Wie stark sind sie denn heute gegen Frankreich einzuschätzen?
Also was die Fans betrifft, um das konkret zu beantworten, auch wieder bockstark. Absolute EM-Favoriten als Fans heute in meiner Heimatstadt in Leipzig. 40.000 werden teilnehmen. Nur am Fanfest, der Rest ist im Stadion, hoffentlich bei gutem Wetter. Es ist leider wieder Sturm und Gewitter angesagt. Und was den Fußball betrifft, für mich haben sie einigermaßen überzeugt im ersten Spiel. Für mich haben sie eine der besten Defensivreihen des gesamten Turniers mit Ake, mit Virgil van Dijk, mit Dumfries, auch De Ligt noch auf der Bank. Das ist eine Mannschaft, die man ernst nehmen muss. Deswegen würde ich auch sagen, heute 50-50 in dieser Partie im Leipziger Stadion. Ich freue mich auf das Spiel, ist natürlich ein absolutes Highlight und ich denke, es geht da ganz klar um den Gruppensieg.
Lassen Sie uns noch auf die deutsche Mannschaft schauen. Am Sonntagabend wartet ja die Schweiz zum Abschluss der Gruppenphase. Heute beginnt die Vorbereitung der DFB-Elf auf das Spiel. Welche Gegner könnten sich denn dann im Achtelfinale anbahnen?
Ja, ist ja eigentlich schon alles so weit geklärt. Gruppensieg wäre optimal. Das wäre die beste Möglichkeit, dann am Ende einen leichten Achtelfinalgegner beispielsweise in Dortmund zu bekommen. Reden dann über die England-Gruppe, da sind die Dänen auch noch mit im Boot, die Slowenen, das richtet sich dann eben alles. Am letzten Spieltag, wenn es nur der zweite Gruppenplatz werden würde, dann wird's problematisch, denn dann könnte man im Achtelfinale schon in Berlin auf die Spanier treffen. Und das haben wir ja nun gestern gesehen, da hält sich der Spaß doch schwer in Grenzen.
Ein Thema könnte am Sonntag ja auch der Rasen in der Frankfurter Arena werden. Der ist schon beim Spiel gestern zwischen Dänemark und England ordentlich in Mitleidenschaft geraten. Wie könnte sich denn das auf das Spiel auswirken der Deutschen?
Ja, gar nicht gut. Ist ein großes Thema. Man versucht auch bei der UEFA da irgendwie noch einigermaßen was zu retten. Ich kann das mal ganz kurz zitieren. Es gibt einen detaillierten Instandhaltungsplan, um bestimmte Probleme zu beheben und die Qualität des Platzes vor den kommenden Spielen weiter zu verbessern. Nur wie, hat keiner erklärt. Grund ist, dass der Hybridrasen raus musste, der im Stadion lag, aufgrund des NFL-Besuchs. Die schweren Jungs, Footballer, haben das im Herbst kaputt getrampelt. Dann wurde Naturrasen reingelegt. Der hatte keine Zeit, richtig anzuwachsen. Und wir haben es bei den Engländern gesehen, bei Kyle Walker beispielsweise, extrem viele Ausrutscher, Stolperer im Rasen hängen geblieben. Das kann am Ende schon einen Effekt haben. Ich hoffe nicht, dass es soweit kommt, weder für die Schweizer noch für die Deutschen, denn dann könnte es irgendwann auch schwere Verletzungen geben. Und das muss ja nun wirklich nicht sein. Aber es ist und bleibt ein Thema, auch für Sonntag, für das Spiel Deutschland-Schweiz.
Vielen Dank an ARD-Reporter Thomas Kunze. Seit dem Morgen ist auch klar, dass Daniele Orsato der Schiedsrichter beim Gruppenfinale gegen die Schweiz sein wird. Könnte ein gutes Omen sein, denn unter seiner Leitung gab es für Deutschland bisher in 5 Spielen keine einzige Niederlage. Die Europameisterschaft soll auch eine vereinende Wirkung haben. Kein Platz für Fremdenhass oder Rassismus, hieß es schon im Vorhinein von der UEFA oder auch dem DFB. In den Stadien sieht das Bild zum Teil aber anders aus. Darüber spreche ich jetzt mit Deutschlandfunk-Reporter Matthias Friebe. Herr Friebe, es kam zuletzt immer wieder zu rassistischen Vorfällen in den Stadien. Über welche Fälle sprechen wir denn konkret?
Ja, der Fall, über den am meisten gesprochen wird, der hat sich zugetragen beim Spiel Kroatien gegen Albanien, als beide Fangruppen so etwas gerufen haben wie "Tötet den Serben". Darüber hat sich die serbische Mannschaft auch sehr aufgeregt und Konsequenzen gefordert, bis hin sogar einen eigenen Rückzug aus dem Turnier nicht ausgeschlossen. Das ist der Fall, über den am meisten geredet wird. Wir hatten aber auch von serbischer Seite selbst bereits einen Vorfall, die eine Fahne aufgehängt haben oder mehrere Fahnen, wo man eine Landkarte gesehen hat mit den Umrissen Serbiens, mit dem Kosovo, der ja eigentlich eigenständig ist. Auch das wird als solcher Vorfall gewertet. Und wenn wir an das Spiel Georgien gegen die Türkei in Dortmund denken, da ist im Nachgang des Spiels bei den Feiern sehr häufig der sogenannte Wolfsgruß gezeigt worden, das Erkennungszeichen der rechtsextremen grauen Wölfe. Das mal so als einige Beispiele dessen, was wir bei diesem Turnier schon erlebt haben.
Die Vorfälle kommen natürlich gerade während dieser Europameisterschaft auch bei der UEFA nicht gut an. Möglicherweise ein Thema, was man lieber klein halten möchte. Welche Sanktionen gibt es denn von Seiten der UEFA gegen solche Ausfälle bisher?
Was Kroatien, Albanien und die Rufe im Stadion anging, ermittelt jetzt die Disziplinarkommission. Da ist auch so, dass die UEFA natürlich den größten Durchgriff hat, wenn etwas im Stadion beim Spiel passiert, weil es da ein genaues Regelwerk gibt. Ein 3-Stufen-Plan, der ist offenbar aber nicht angewendet worden. Stufe 3 würde bei weiterem Rufen und Zeigen extremistischer Symbole sogar zum Spielabbruch führen können. Und ansonsten sind bereits einige Geldstrafen verteilt worden in Höhe von 10.000 Euro.
Sie haben diese Vorfälle angesprochen. Ist das ein neues Phänomen bei diesem Turnier oder waren im Zuge von Nationalmannschaftsspielen schon öfter rassistische oder nationalistische Tendenzen zu beobachten?
Nein, das ist nichts Neues. Nationalistische Tendenzen sieht man schon seit vielen, vielen Jahren auch bei Fußballspielen. Das bietet sozusagen die Anlage auch ein bisschen an, weil es ja eben auch um die Nationen geht, die da gegeneinander spielen. Was aber immer klar ist, es zeigt sich im Stadion immer wie im Brennglas, was so in der Gesellschaft und in der Politik los ist. Und wir beobachten das ja seit vielen Jahren oder seit vielen Monaten auch, wie sich die Lage gerade auch in Deutschland und in Europa verändert. Also auch das erleben wir natürlich in den Stadien.
Vielen Dank an Deutschlandfunk-Reporter Matthias Friebe. Weitere Hintergründe zu den rassistischen Vorfällen rund um die Europameisterschaft gibt es auch auf unserer Internetseite dlf.de/sport. Und soweit der Blick auf die Fußball-Europameisterschaft für den Moment.
Dankeschön, Benedikt Kaninski, und Dankeschön auch an Matthias Friebe draußen im Land auf der EM.